und alle, die hier immer sehr aufmerksam zuhören, was ihr natürlich alle macht, wissen jetzt, was kommt. Und zwar jeden Tag um 7:30 unter der Woche kriegt ihr hier eine neue Folge von unserem Nachrichtenpodcast Unboxing News. Heute mit meiner Kollegin Rahel Klein.
Elsie lebt in einem südlichen Vorort von Beirut und musste schon wieder fliehen.
Der Gedanke schmerzt einfach, dass man sein Leben zurücklassen muss. All die kleinen Details des Alltags, mögen sie auch noch so banal sein.
Israels Premier Benjamin Netanyahu hatte am Montag ja angekündigt, noch weiter im Libanon vorzurücken und gezielt Vororte der Hauptstadt Beirut anzugreifen.
Man ist gezwungen, weiterzumachen, einzig und allein aus Überlebenswillen und weil man sich selbst und die eigene Familie liebt.
Was bedeutet der andauernde Krieg zwischen Israel und der Hisbollah für die Menschen vor Ort? Und wie könnte es weitergehen? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema für euch aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. Elsie ist 20 Jahre alt. Sie ist Studentin und sie lebt in Dahye, einem Vorort von Beirut im Süden der libanesischen Hauptstadt. Der Vorort gilt als Hochburg der Terrormiliz Hisbollah und ist immer wieder Ziel von israelischen Angriffen. Elsie musste ihr Zuhause in den letzten Jahren mehrfach verlassen. Am Montag dann schon wieder, weil Israel eine neue Offensive angekündigt hat.
Als wir heute aufgebrochen sind, hatte ich aber das Gefühl, diesmal ist es anders. Ich dachte nicht, dass wir nur ein oder zwei Nächte weg sein würden und dann wieder zurückkehren könnten. Genau dieses Gefühl hatte ich auch damals, als wir vor dem Ersten und Zweiten Krieg monatelang auf der Flucht waren.
Nach dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg, in den auch die Hisbollah im Libanon eingetreten ist, herrscht Ausnahmezustand. Für Elsie und ihre Familie heißt das jetzt wieder, sie müssen sich in Sicherheit bringen.
Wir wohnen im Haus unseres Onkels in Kaifun in den Bergen. Ein Ort, der sicherer ist als Dahye oder Beirut.
Wirklich sicher fühlt sie sich da aber auch nicht, sagt sie.
Israel hat im Verlauf dieser Kriege bewiesen, dass es keinen wirklich sicheren Ort gibt. Wenn sie ein bestimmtes Ziel ins Visier nehmen, ist es ihnen völlig egal, wo das liegt. Hauptsache, sie treffen ihr Ziel.
Jeder fünfte Mensch im Libanon ist im Zuge der Kriegshandlungen vertrieben worden. Das sagen die Vereinten Nationen. Mehr als 3.300 Menschen wurden laut der libanesischen Regierung allein seit Beginn des Irankriegs Anfang März getötet. Vor allem im Süden des Libanon sind ganze Dörfer durch israelische Angriffe inzwischen zerstört. Und sie kann uns das alles noch genauer einordnen.
Ja, ich bin Stella Männer. Ich bin freie Korrespondentin für die Region Westasien. Ich lebe und arbeite im Libanon und berichte über die ganze Region dort.
Stella ist vor ein paar Tagen aus dem Libanon nach Deutschland geflogen, auch um selbst mal kurz durchzuatmen. Aber sie hat gerade natürlich auch weiterhin Kontakt zu Menschen vor Ort. Steht die Situation von Elsie gerade stellvertretend für das, was ganz viele Menschen im Libanon gerade erleben?
Ja, definitiv. Gestern waren wieder hunderte Menschen auf der Flucht. Viel mehr aber steht dieses Gefühl, was sie ja auch beschreibt, stellvertretend für das, was ganz viele fühlen im Moment. Also diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wo ist man sicher, wo geht's hin, wie geht's weiter mit dem Land, kann man zurück ins eigene Haus kehren, wenn ja, für wie lange. Die Menschen sind wirklich seit dem 8. Oktober 2023, also an dem Tag, an dem auch der Krieg in den Libanon sich ausgeweitet hat, gezwungen, immer im Moment zu leben. Und das bedeutet einfach, dass man nicht normal planen kann. Denn die Sicherheitslage verändert sich wirklich stetig, jeden Tag. Man muss ganz schnell agieren, sein Leben immer entsprechend anpassen, weil man vielleicht wieder fliehen muss, aber auch auf anderen Ebenen. Also Elsie ist auch Studentin und sie ist jetzt eigentlich in ihrem letzten Jahr an der Uni und hätte auch ihren Abschluss diesen Sommer machen sollen. Mhm. Und das ist jetzt aber ausgefallen, weil natürlich auch dieser Aspekt des Lebens vom Krieg betroffen sind. Also viele Unis haben zwischendrin immer mal wieder, wenn die Situation wieder eskaliert ist, geschlossen. Einige wechseln dann auf Online-Seminare. Da können aber auch nicht alle teilnehmen, denn viele sind in Notunterkünften, die kein Internet haben und so weiter und so fort. Also der Krieg und die Sicherheitslage verändern wirklich jeden Aspekt des Lebens.
Hat diese Offensive, die jetzt Israel zuletzt auch nochmal gestartet hat, nochmal eine andere Qualität oder Intensität? Kann man das sagen?
Ich würde das nicht unbedingt so nennen. Ich würde eher sagen, dass sich die Lage kontinuierlich weiter zuspitzt. Mhm. Also es ist ja so, dass die Öffentlichkeit immer mal wieder dann wegguckt oder auch wir in Deutschland dann weggucken, wenn es wieder Waffenruhe heißt. Denn im April wurde ja in Anführungszeichen eine Waffenruhe beschlossen. Aber für die Menschen vor Ort geht der Krieg einfach weiter, denn die israelischen Bodentruppen sind extrem weit vorgerückt in den Libanon. Sie haben vor ein paar Tagen die Burg Beaufort eingenommen. Die liegt nördlich des Litani-Flusses und das ist schon ziemlich tief im Land und für viele Menschen weckt das auch sehr schlimme Erinnerungen an die 1980er Jahre, als Israel schon mal in den Libanon einmarschiert ist und dann auch Teile des Landes sehr lange, nämlich bis 2000, besetzt gehalten hat.
Was hörst du darüber, wie es für die Menschen gerade im Süden des Libanon auch ist? Da ist ja unglaublich viel platt gemacht worden.
Ja, die Situation im Südlibanon ist wirklich extrem angespannt. Du hast es gerade gesagt. Also im direkten Grenzgebiet hat die israelische Armee in den letzten Wochen und Monaten ganze Dörfer in die Luft gesprengt. Also davon ist überhaupt nichts mehr übrig. Und dann in anderen Teilen im Süden geht der Krieg einfach weiter. Da sind viele Raketenangriffe jeden Tag. Ich bin immer noch in Kontakt mit Rettungshelfer des staatlichen Zivilschutzes. Die habe ich im April mal bei ihrer Arbeit gefilmt. Und das sind wirklich die Menschen an der Front, die sehr intensiv betroffen sind. Denn die israelische Armee greift auch immer wieder diese Helfer an. Es gab auch jetzt wieder einen Angriff auf ein Zentrum des Zivilschutzes. Und da ist niemand gestorben, aber in der Vergangenheit wurden dort auch diese freiwilligen Helfer getötet. Und es gibt auch immer wieder Angriffe auf Krankenhäuser, wie auch gestern in der Küstenstadt Tyros.
Das heißt, Israel greift offiziell, sage ich mal, Stellung der Hisbollah an. Aber es kommen eben ganz, ganz viele Zivilistinnen, Zivilisten dabei ums Leben, weil man überhaupt nicht genau sagen kann, wo sich jetzt Hisbollah-Stellungen oder so befinden.
Genau, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, Israel sagt immer, dass sie nur Hisbollah-Stellungen angreifen würden. Das lässt sich wirklich sehr schwer nachvollziehen und überprüfen für uns als JournalistInnen, was genau da eine Hisbollah-Stellung ist. Manchmal begründen sie es auch gar nicht. Und es gibt natürlich auch Hinweise darauf, dass Israel auch gezielt zivile Infrastruktur angreift. Und da müssen sich dann aber in Zukunft mal Gerichte mit beschäftigen.
Es ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil die Hisbollah im Libanon ja auch eine ganz krasse Stellung hat, Krankenhäuser betreibt, alles Mögliche. Also das irgendwie zu differenzieren, ist ja eigentlich gar nicht möglich, ne?
Also die Grenzen verschwimmen da, genau, weil du hast es gerade angesprochen, die Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern sie hat auch ein großes Netzwerk an Organisationen, die staatliche Infrastruktur übernehmen. Denn wir erinnern uns, also der Libanon ist seit Jahren so eine Art Failed State. Das heißt, kann eigentlich seiner Bevölkerung gar nicht öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt, die Hisbollah betreibt auch Krankenhäuser, betreibt auch sowas wie einen eigenen Rettungsdienst, Schulen, Hilfsorganisationen und auch sogar Tankstellen. Und es wurden ja auch Tankstellen angegriffen. Das heißt, da kann man schon sagen, okay, das ist mit der Hisbollah verbandelt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz klare Berichte, die belegen, dass auch andere Hilfsorganisationen angegriffen werden, wie zum Beispiel der Zivilschutz, den ich angesprochen habe. Das ist eine staatliche Struktur. Auch dort werden Helfer gezielt angegriffen und die haben nichts mit der Hisbollah zu tun.
Jetzt hatte sich ja die libanesische Regierung schon vor Monaten verpflichtet und auch gesagt, ja, unser Ziel ist es, die Hisbollah zu entwaffnen. Das ist aber eigentlich gar nicht realistisch, oder?
Nicht wirklich, denn das ist extrem komplex. Also der libanesische Staat ist ja komplett heruntergewirtschaftet und das betrifft auch die libanesische Armee. Sie ist der Hisbollah militärisch einfach komplett unterlegen. Mhm. Das ist das eine Problem. Also wie schafft man es eigentlich mit einer schwachen Armee, eine viel stärkere Miliz zu entwaffnen? Das zweite, aber viel entscheidendere Problem ist auch, dass da diese Entwaffnung mit einem extremen Potenzial für einen inneren Konflikt auch einhergeht. Denn wenn sich die Hisbollah weigert, ihre Waffen freiwillig abzugeben, dann muss man sie dazu zwingen. Das heißt, dass dann Libanesen gegen andere Libanesen vorgehen müssen. Und dann hat die Hisbollah auch angekündigt, dass sie sich wehren wird. Und das erinnert natürlich ganz, ganz viele Leute dann an ein bürgerkriegsähnliches Szenario. Und der Libanon hatte schon mal einen sehr langen, sehr blutigen Bürgerkrieg. Und das wollen viele Menschen auf jeden Fall verhindern.
Wie viel Rückhalt die Hisbollah bei den Menschen im Libanon hat, Das lässt sich übrigens nur ganz, ganz schwer sagen, weil es einfach keine verlässlichen Zahlen dazu gibt. Die Hisbollah ist ja auch nicht nur eine terroristische Miliz, deren Ziel die Auslöschung Israels ist, sondern auch eine politische Kraft, die auch mit Abgeordneten im libanesischen Parlament sitzt. Und wenn wir darauf schauen, wie das alles weitergehen könnte, dann müssen wir natürlich auch nach Israel blicken. Das machen wir mit meinem Kollegen in Tel Aviv.
Ja, hallo, ich bin Julio Segador, ich bin Korrespondent hier in Israel und auch zuständig für die palästinensischen Gebiete.
Auch im Norden Israels gibt es ja immer wieder Raketenalarm, weil die Hisbollah da angreift, oder?
Ja, es gab eigentlich bis heute, ich kann es dir genau sagen, 1.43 Uhr israelische Zeit in der Nacht gab es Beschuss aus dem Libanon. Ich habe extra geguckt auf der Warn-App. Es gab die letzten Wochen sehr heftigen Beschuss, und zwar Raketenbeschuss, aber auch Drohnen, ganz moderne Drohnen, die da aus dem Libanon nach Israel gingen. Und es gab viele Tote, muss man sagen, vor allem tote Soldaten auch. Und noch immer ist es so, dass wegen dieser Unsicherheit, wegen der Gefahr im Norden durch den Beschuss aus dem Libanon, ja, es sind immer noch ca. 50.000 bis 60.000 Menschen nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurückgekehrt sind. Das nun schon seit Jahren eigentlich, seitdem die Hisbollah ja nach dem 7.10.2023 sich beteiligt hat, Israel anzugreifen. Und für die Menschen ist es natürlich eine Situation, die so nicht tragbar ist. Und in den letzten Wochen, wie gesagt, hat sich das nochmal verschärft.
Das heißt, ein normales Leben, normaler Alltag ist für ganz viele Menschen im Norden Israels auch überhaupt nicht möglich. Und sie können auch gar nicht eigentlich zu Hause sein, bleiben.
Genau so ist es. Sie können mitunter schon zu Hause sein, müssen aber natürlich immer wieder in die Schutzräume gehen, wenn es Alarm gibt. Das ist ein sehr, sehr gutes, ausgeklügeltes System. Aber was so dieses, ja, ich nenne es mal öffentliches Leben anbelangt, also die Kinder müssen in die Schule, die kleinen Kinder müssen in den Kindergarten, man macht Dorffeste etc., all das ist nicht möglich. Also die Schulen sind jetzt wieder geschlossen gewesen die letzten Wochen wegen des heftigen Beschusses. Genauso die Kinder Gärten und ja, vom normalen Reden kann man eigentlich da gar nicht sprechen.
Das heißt auch wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Gleichzeitig muss man vielleicht auch nochmal betonen, wie du auch gesagt hast, ne, die Menschen dort haben die Möglichkeit, in Schutzbunker zu gehen. So ist ein ausgeklügeltes System, und das unterscheidet natürlich auch nochmal die Situation in den Libanon. So, ne?
Absolut. Dieses heftige Bombardement, das es ja gegeben hat, das sind ja im Südlibanon ganze Dörfer und Städte jetzt dem Erdboden auch gleich gemacht worden, um eben diese Pufferzone, so eine Sicherheitszone zu schaffen. Also dann nützen natürlich auch keine Schutzräume, aber die gibt's auch nicht. Also die Menschen mussten da schlicht und ergreifend flüchten.
Was gilt denn aktuell eigentlich gerade, Julio? Ne? Eigentlich ist ja Waffenruhe zwischen Israel und Libanon. Daran wird sich aber von beiden Seiten offensichtlich ja nicht dran gehalten. Dann heißt es immer wieder mal, okay, jetzt doch auch eigentlich Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Wo stehen wir denn eigentlich gerade?
Naja, wir stehen jetzt eigentlich an der Stelle nach einem Telefonat zwischen Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, und US-Präsident Donald Trump. Denn Netanyahu, das hat er gestern sehr, sehr deutlich verkündet, erst in einer Mitteilung, dann auch in verschiedenen Interviews, wollte eigentlich den Süden Beiruts, also den Süden der libanesischen Hauptstadt, angreifen. Darieh heißt dieses Viertel, das ist ein schiitisches Viertel, und da ist wohl auch das Machtzentrum, das logistische und politische Machtzentrum drum der Hisbollah. Und da wollte Netanyahu angreifen. Jetzt bin ich wieder bei dem Telefonat. Danach war das vom Tisch. Denn US-Präsident Donald Trump hat gesagt, nein, greif nicht an, geh da nicht mit Bodentruppen hin, denn das kann meinen Deal mit dem Iran gefährden. Und wie es aussieht, hält sich Benjamin Netanyahu jetzt seit einigen Stunden daran. Also die israelische Armee hat im Grunde aufgehört, diese Pläne weiter zu verfolgen, Beirut zu bombardieren. Aber sie sind nach wie vor im gesamten Süden des Libanon, im gesamten Grenzgebiet zu Israel, dort in dieser Sicherheitszone oder Pufferzone, wie immer man das auch nennen mag, andere sprechen von einem besetzten Gebiet, da sind sie weiterhin präsent.
Warum hat Netanyahu die Armee zuletzt angewiesen, so intensiv auch im Süden Libanons anzugreifen? Ist das, weil er nochmal Fakten schaffen wollte, Dominanz zementieren will, bevor die USA und Iran möglicherweise doch eine langfristige Waffenruhe aushandeln? Oder was sind die Gründe dafür?
Ja, da gibt es einige Gründe. Also ein ganz ersichtlicher Grund ist, und das hat jetzt eher mit den militärischen Vorgängen zu tun, dass natürlich diese Zone vorher massiv militarisiert war von der Hisbollah. Ich habe das vor Jahren, noch vor dem 7.10. auch sehr, sehr deutlich mehrmals gesehen. Da gab es nur noch Fake-Dörfer. Also diese Dörfer waren im Grunde keine richtigen Dörfer. Dann hat man weder Kinder gesehen, noch Wäsche, die irgendwie aufgehängt wurde. Man hat keine spielenden Kinder gesehen, kein normales Leben, sondern das waren Fake-Dörfer, die von der Hisbollah besetzt wurden, um eben dieses Grenzgebiet zu besetzen. Und in diesen Dörfern, und das ist jetzt etwas, was uns die israelische Armee sagt, also auch da gebe ich jetzt wieder die israelische Position wieder, unter diesen Wohnhäusern, Schulen und Moscheen, da wurden eben weitverzweigte Bunker, Waffenlager und Tunnel gegraben. Und das ist der eine Grund, weshalb jetzt auch mit dieser Vehemenz der israelische Premierminister und sein Militär eben vorgegangen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt diese Dörfer wirklich nicht nur besetzen, sondern auch sprengen. Wir müssen wirklich die Menschen rausbekommen. Und so ist es ja auch geschehen. Deshalb stehen da nur noch Ruinen. Ich war vor einiger Zeit mal im Norden und konnte richtig rüber gucken. Man kann ja wirklich, wenn man an der israelischen Grenze ist, ganz im Norden rübersehen. Und da waren also nur noch Ruinen. Mich hat das sehr, sehr an Gaza, an die Ruinen von Gaza erinnert. Das ist der eine Grund, der militärische. Der zweite Grund, und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, natürlich geht es darum, dass man militärische Fakten schaffen will, dass man da eine dauerhafte Puffer-Sicherheitszone, dass man dieses Gebiet dauerhaft auch besetzen will. Weil man eben sagt, wenn wir es besetzen, kann die Hisbollah es nicht besetzen und das bietet uns größtmögliche Sicherheit. Und jetzt kommen wir zu dem Faktor mit US-Präsident Trump. Da wird eben jetzt versucht, so schnell es geht, noch wirklich Fakten zu schaffen, so viel Gebiet zu erringen, zu besetzen, bevor wirklich dann ein Diktat kommt aus den USA, das heißt, okay, ich habe jetzt meinen Deal mit dem Iran, ihr müsst jetzt aufhören, der Libanon ist Teil dieses Deals und ihr dürft da nicht mehr angreifen. Und dann wäre Netanyahu an dieses Diktat aus Washington gebunden. Und da sollen eben jetzt noch vollendete Tatsachen geschaffen werden.
Das US-Nachrichtenportal Axios, das berichtet übrigens, dass es am Montag in diesem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanyahu ziemlich hitzig zugegangen sein muss. Trump soll Netanyahu regelrecht angeschrien und ihn als verrückt bezeichnet haben. Und dass Israel jetzt erstmal doch nicht den Beiruter Vorort Dachye angreift, das ist wohl auf dieses Machtwort von Trump zurückzuführen. Es soll jetzt auch heute an diesem Dienstag weiter verhandelt werden zwischen Israel und der libanesischen Regierung. Nur weil gar keine Vertreter der Hisbollah mit am Tisch sitzen, sagt auch mein Kollege Julio Segador, das kann man eher als Alibi-Verhandlungen bezeichnen. Und auch Stella Männer sagt, am Grundkonflikt werden diese Verhandlungen und die Ansagen aus Washington nichts ändern. Sie glaubt?
Ich gehe auch davon aus, dass es weiter zu Angriffen kommen wird. Und ich würde sagen, viel hängt jetzt auch davon ab, wie die internationale Gemeinschaft reagiert. Übt sie weiterhin Druck aus? Guckt man weiter weg, wenn Israel auch Völkerrecht bricht, internationales Recht bricht? Oder pocht man weiter auf internationale Verhandlungen? Auch Deutschland hätte ja Möglichkeiten, mit Waffen, also mit einem Stopp der Waffenlieferung, auch Druck auszuüben. Und andere Länder haben das ja auch schon getan.
Nachdem klar war, dass Israel erstmal nicht gezielt den Süden Beiruts angreifen wird, ist Elsie heute übrigens erstmal wieder nach Dachye zurückgefahren.
Das war eine neue Folge von unserem Nachrichtenpodcast Unboxing News. Heute von meiner Kollegin Rahel Klein und Team. Wir haben uns angeschaut, wie eigentlich aktuell die Lage im Libanon ist und wie weit Israel noch gehen wird. Wenn euch dieses Thema interessiert oder auch generell nachrichtliche aktuelle Themen, dann hört doch mal rein in unseren Podcast. Unboxing News erscheint jeden Tag unter der Woche. Hört ihr immer hier um 7:30 und eben da, wo ihr gerne so eure Podcasts hört. Ich bin Caro Nied.